FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Das Dreifrühchenbuch von Frau Dr. Med Daniela Oltersdorf. Wie ich als Frauenärztin selbst zur Patientin und Frühchenmama wurde. Frauenärztin zu sein hat nichts genutzt, denn Frau Dr. Oltersdorf bekam trotzdem gleich 3 Frühchen. Originalton: Ich lag im Krankenhausbett, es wurden Herztöne vom Kleinen aufgezeichnet, als eine Stationsschwesterin hereinkam und mich sogleich vorstellte. Das ist Frau Dr. O. Sie ist Frauenärztin und bereits zweifache Frühchenmama. Wenn Sie also Fragen haben, sie hat Erfahrung. Nicht nur einmal wurde ich so vorgestellt und so war ich bald den meisten Schwangeren auf der Station bekannt. Zur Autorin. Ehrlich und offen schreibt Frau Dr. Oltersdorf, die Frühchenmama, über ihre Schwangerschaft mit dem Kleinsten, den Klinikaufenthalt und das erste Jahr zu Hause. Sie gibt unter anderem Tipps zum Stillen von Frühchen und das etwas andere Wochenbett sowie Hinweise zum richtigen Umgang auf der Intensivstation. Dass sie ständig beides war, Patientin und Ärztin, hat letztendlich zu vielen Freundschaften geführt. Frau Dr. Oltersdorf, wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben?
Zuerst war es für mich einfach das Loswerden. Alles, was ich erlebt hatte, vor allem die Schwangerschaft und die Geburt vom Kleinen, war doch sehr aufregend und hat mich auch sehr belastet. Und irgendwie wollte ich es loswerden, so ein bisschen Seelenhygiene, einfach runterschreiben. Und als er dann ein Jahr alt war und wir letztes Jahr in den Herbstferien im Urlaub waren, habe ich gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch drüber. Ich schreibe das mir jetzt von der Seele. Und während dem Schreiben habe ich gedacht, vielleicht wird es ja doch ein richtiges Buch auch für andere. Vielleicht profitieren manche Frauen davon, die das lesen. Weil beim ersten war es einfach so, ich kannte niemand mit Frühchen. Ich hatte eine Freundin mit einem Baby, die konnte mir auch nicht viel sagen, wie das so ist auf einer Frühchenstation, auf einer Intensivstation, was auf einen zukommt. Und es gibt sicher genug andere Frauen, denen es genauso geht wie mir damals. Beim dritten war ich natürlich erfahren, da war das dann kein Problem mehr. Da wusste er immer ungefähr, was einen erwartet. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich das. Und letztendlich sind dann einige Seiten entstanden. Und dann habe ich gedacht, ich schicke es mal ein und guck, was passiert.
So sind Sie dann an den Manuela Kienzel Verlag gekommen und sitzen nun hier. Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, selbstverständlich. Ich habe auch nicht die ganz schlimmen Stellen ausgewählt, sondern so ein bisschen was Softeres. Einfach, dass es für alle interessant ist und auch nicht gleich so vergrault. Ich habe den Klinikaufenthalt gewählt als Anfang, später ein Stückchen Intensivstation und ganz am Ende das erste Jahr daheim, wo es um so die Zeit geht, wo der Kleine schon ein paar Monate zu Hause ist. Ich fange jetzt an mit dem Klinikaufenthalt. Die Ankunft im Krankenhaus verlief wie immer. Kreißsaal suchen, Mutterpass zeigen, erklären, warum man denkt, man habe einen Blasensprung, Wehentätigkeit, Blutung und warten. Da wir diesmal alles bereits besprochen hatten, die Aufnahme eigentlich in 2 Tagen stattfinden sollte, war wenigstens der Weg klar. Nachts wollte die Ärztin noch keine Lungenreifung durchführen, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Daher kam ich, nachdem Ultraschall und Abstrich gemacht waren, in ein großes Überwachungszimmer. Privatsphäre ist in Krankenhäusern immer Mangelware. Mir blieb nicht einmal die Möglichkeit zu heulen, sondern ich lag wach bis morgens. Am nächsten Morgen wurde sehr bald, noch vor Frühstück und Zähneputzen, ein CTG angelegt, bei dem die Herztöne nach kurzer Zeit dermaßen in den Keller gingen, dass sie mich schnell in den Kreis erfuhren. Dort wurde ich gleich mit den Worten begrüßt: Ist das die 25. Schwangerschaftswoche zur Notsektion? Ich verneinte vehement. Sofort legten die Hebammen ein weiteres CTG an, welches nun gute Herztöne zeigte. Was für ein Schock am Morgen. Daher durfte ich den Kreißsaal zunächst nicht verlassen und wurde dort überwacht. Sie ließ mich weder essen noch trinken. Man wusste schließlich nicht, ob ich nicht doch noch in den OP musste. Nun bekam ich endlich die Lungenreifung, welche der Kleine dringend benötigte. Von ihr merkte ich nicht sonderlich viel, ganz im Gegensatz zum zweiten Kind, bei dem ich sie nachts bekommen hatte. Die Lungenreifungsspritze beinhaltet ein Cortison, welches dazu führt, dass das Baby im Bauch Surfaktant in seinen Lungen bildet. Dieser Stoff ist nötig, damit die Lungenbläschen nach der Geburt nicht zusammenfallen. Vor der 34. Schwangerschaftswoche ist das Surfaktant nur in unzureichender Menge vorhanden und somit nennt man die Spritze auch Lungenreifung. Diese Wirkung hält ungefähr 10 Tage an und wird nur gemacht, wenn in dieser Zeit mit einer Geburt zu rechnen ist. Da der eigene Cortisolspiegel morgens am höchsten und abends am niedrigsten ist, spürt man von den Nebenwirkungen, wird sie morgens gespritzt, weniger als abends oder nachts. Damals fühlte ich mich total aufgedreht, konnte nicht schlafen, hatte Herzrasen, einen roten Kopf und mir war total heiß. Auch die Kindsbewegungen sind weniger, was ich persönlich total gruselig fand. Normalerweise habe ich den Schwangerschaften mit meinen Babys gesprochen, sie auch mal angestupst. Immer kam gleich eine Reaktion zurück, welche mir viel Sicherheit gab. Kindsbewegungen sind meiner Meinung nach das Allerschönste am Schwangersein. Da vermisste ich sie auch am meisten, als meine Kinder auf die Welt kamen. Wehmütig ist, glaube ich, ein gutes Wort, um das Gefühl zu beschreiben. Nachdem die Herzchen darauf gut blieben, durfte ich frühstücken, kurz aufstehen und als mich meine 3 mittags besuchten, wurde ich auf die Schwangerstation verlegt. Nun begann eine gewisse Routine. 3-mal am Tag, 1 Stunde lang ein CTG, bei den kleinsten Auffälligkeiten noch einmal ein CTG, 1-mal in der Woche ein Ultraschall zur Wachstumskontrolle, tägliche Blutabnahmen, Temperaturkontrollen, um nach Entzündungszeichen zu suchen und Visiten. Ich versuchte, mich etwas häuslich einzurichten, durfte zum Glück aufstehen und hatte eine sehr nette Zimmernachbarin. Dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen. Man verbringt schließlich den ganzen Tag miteinander und hat sehr viel Zeit, sich kennenzulernen. Als netteste Zeit am Tag empfand ich das gemeinsame Frühstück im Frühstücksraum auf der Station. Nach kurzer Zeit kennt man die ganzen Langlieger und jede neue mit kleinem Bauch wird begrüßt mit »Und, warum bist du da?« Die mit dem dicken Bauch braucht man nicht zu fragen. Meist eine Einleitung wegen Terminüberschreitung. Und die hatten es ja gut. Die meisten Frauen kamen wie ich wegen den klassischen Gründen in die Klinik. Blutung, vorzeitiger Blasensprung, vorzeitige Wehentätigkeit, Cervixinsuffizienz, Plazentaschwäche und erhöhter Blutdruck. Fast alle bekamen eine Lungenreifung und einen Wehhelmer verabreicht. Darüber wurde sich morgens beim Frühstück ausgetauscht. Nach kurzer Zeit wussten einige, dass ich Frauenärztin bin. So fragten sie mich noch oft nach einem Rat oder einer Beurteilung eines Befundes. Ab und zu wurde mir auch morgens ein Handyfoto vom aktuellen CTG gezeigt, das ich doch bitte, bitte erklären sollte. Oder die Aussagen von der Visite wurden mir mitgeteilt. Ebenso wie die Situation im Ultraschall, welchen die Ärzte machten. Ich versuchte immer, ganz neutral zu antworten. Meine eigenen Geburten lagen schließlich 10 und 8,5 Jahre zurück, ebenso meine Zeit als Ärztin in der Klinik. Einige Dinge in der Betreuung und Behandlung macht man heute anders. Ebenso gibt es Variationen von Krankenhaus zu Krankenhaus. Manche Frauen ließen sich jedoch nicht so leicht zufriedenstellen. Nun sag doch mal bitte, ehrlich. Anonym zu bleiben, das ging irgendwie nicht. Manchmal haben mich die Schwestern direkt so vorgestellt. Das ist die Frau Doktor sowieso. Sie ist Frauenärztin, hat schon 2 Frühchen. Die ist Profi und kennt sich aus. Wenn sie also eine Frage haben. Und das sprach sich selbstverständlich herum. Natürlich bin ich nicht auf die mir fremden Patienten zugegangen mit dem Satz, ich bin eine Frauenärztin, soll ich sie beraten? Wenn man Angst hat, dass ein Kind sehr früh zur Welt kommt, besucht ein Kinderarzt die Frauen, um Fragen zu klären und weitere Abläufe zu besprechen. Je nach Schwangerschaftswoche werden die verschiedenen Risiken angesprochen, Hirnblutungen, Darm- und Lungenprobleme sowie Infektionen, um nur einige zu nennen. Man durfte sich auch die Intensiv- und Frühchenstation ansehen, damit einem die Berührungsängste etwas genommen werden. Mein Mann wollte nicht dorthin. Wir kennen das ja, meinte er. Damit hat er natürlich recht und es hat sich in 10 Jahren noch nicht viel verändert. Natürlich sieht es bei jeder Klinik etwas anders aus, aber die grundlegenden Dinge sind gleich. Je nach Zimmergröße liegen 2 bis 5 Frühchen drin. Daneben hat jedes seinen eigenen Monitor, das Beatmungsgerät und Aufhängung für Infusion und Medikamente. Alles ist transparent. Es gibt Glasscheiben, um von draußen reinzusehen. Meistens sind keine Trennwände zwischen den Kindern. Oft sind die Inkubatoren abgedunkelt mit Tüchern, sodass die Kleinen nicht zu viele Reize von außen bekommen. Auch in meinem Zimmer gab es keine Trennwand. Alles war offen und ohne Privatsphäre. Das ist kein Problem, wenn man nur kurz in der Klinik liegt, aber bei mehreren Wochen? Man ist selbst dann nicht allein, wenn die Zimmergenossin mal ausgeflogen ist. Es kommt permanent jemand herein, auch nachts. Schwestern, Visite, Physiotherapeutin, Putzfrau und die Damen, die das Essen bringen und Schränke auffüllen. Es wird quasi ständig geklopft oder auch nicht. An Durchschlafen ist nicht zu denken. Selbst nachts werden CTGs geschrieben und Dinge gemessen, kontrolliert oder angehängt. Beim Mittleren hatte ich mein denkwürdiges Gespräch. Ich stöhnte morgens, als die Schwester reinkam, dass ich schon wieder so schlecht geschlafen hätte und ständig wach wurde. Ich meinte natürlich die Schwestern, welche alle naselang reinkamen und morgens um 5 Uhr schon Blut abnehmen wollten. Daraufhin fragte mich glatt, ob ich nicht eine Tablette Valium haben möchte, um besser schlafen zu können. So unterschiedlich kann Wahrnehmung sein. Meine Zimmernachbarin hatte mir ein paar Wochen voraus die Lebensfähigkeit erreicht und sah einiges entspannter. Ähnlich wie ich beim Großen damals, mit viel Besuch, Kuchen und Spazierengehen im Garten. Wir Mädels auf der Station noch jenseits der 28. Schwangerschaftswoche blieben noch sehr, sehr angespannt. Wir zählten noch jeden Tag und freuten uns jeden Morgen beim gemeinsamen Frühstück wieder einen Tag geschafft zu haben. Wenn eines der Mädels mal nicht erschien, wurde gleich nachgefragt, ob jemand weiß, was mit ihr oder dem Baby los sei. Manche durften, wenn sich die Situation stabilisierte, auch zwischendurch wieder nach Hause oder der nötige Kaiserschnitttermin wurde ausgemacht. Als ich nach ein paar Tagen nachts Wehen bekam, wurde ich wieder einmal in den Kreißsaal gefahren und die Nacht über am CTG überwacht. Das ganz schlimme Stunden blieben sie mir im Gedächtnis, da ich nie wusste, ob in dieser Nacht die Schwangerschaft zu Ende sein würde oder nicht. Dreimal träumte ich, dass ich einen Notkaiserschnitt wegen einer vorzeitigen Plazenta-Lösung bekäme, aber jedes Mal, wenn ich im Kreißsaal ankam, beruhigt mich daher alle. Sowas passiert nicht so schnell. Ich hatte viel Angst, auch Angst davor, doch bei der Geburt zu sterben, meine Familie allein zu lassen, aus purem Egoismus das Glück herausgefordert zu haben. Vielleicht sah ich die Dinge auch anders als meine Mitschwangerin. Schließlich kannte ich ja auch die medizinische Seite. Und je mehr ich wusste, je mehr ich in meinem Beruf erlebt hatte, desto mehr dachte ich, bin ich froh, dass mir dies oder jenes nicht selbst passiert ist. Glücklicherweise beruhigten sich die Kontraktionen mit einem neuen Medikament wieder. Ich durfte gegen Mittag zurück auf ein anderes Zimmer mit einer anderen Patientin. Leider nicht so mein Fall und vom Typ ganz anders als ich. Mit ihr wurde ich irgendwie nicht warm. Zumal sie die Tragweite dessen, was hier geschah, auch nicht verstanden hat oder auch nicht verstehen wollte. Manchmal mag das ja ein Segen sein, nicht zu wissen, was auf einen zukommt, nur die Geschichten aus dem Fernsehen zu kennen. Hey, ein 450-Gramm-Frühchen kam auf die Welt, alles super. Logo, dass die keinen Bericht zeigen, in dem alles katastrophal verläuft. Von daher habe ich ihr auch nichts weiter erklärt oder versucht, eine gewisse Einsicht zu wecken. In einem Punkt bin ich als Frauenärztin total streng. Schwangere haben nicht zu rauchen. Das gefährdet das Baby. Und wenn man es den Frauen mehrfach sagt und sie es trotzdem tun, werde ich sauer. Ich habe in meinen Klinikaufenthalten viele rauchende Schwangere gesehen. Die meisten von ihnen, das weiß ich durch meinen Beruf, sind da, weil ihre Babys durch die Zigaretten nicht wachsen. Sie bekommen dann Infusionen, Medikamente, Untersuchungen und einen Klinikaufenthalt, damit doch noch etwas in den Zwerg reinkommt. Diese Frauen stehen dann rauchend vor der Klinik und erzählen beim Frühstücken, dass die Werte vom Baby so schlecht seien. Oder noch besser, sie sagen, dass sie im Garten frische Luft schnappen gingen und wenn sie zurück sind, ist das Kind immer so aufgeregt von der guten Luft. Nee, ist klar. Und wer selbst mal so ein verhungertes Würmchen nach der Geburt gesehen hat, kann mich verstehen. Es sieht aus wie ein Greis. In dem jetzigen Aufenthalt, der ja deutlich länger ging als bei den anderen Schwangerschaften, 10 Tage und 3 Wochen damals, ist mir extrem aufgefallen, dass ich zwischen 2 Stühlen saß, hin und her gerissen zwischen meinem seiner Schwangere und dem als Ärztin. Natürlich wüssten viele mein fachliches Wissen und würde oft medizinische Dinge gefragt. Auch die Ärzte sprachen ganz anders mit mir, eben wie mit einer Kollegin. Oft wollte ich nur schwanger sein und mir nicht noch Sorgen um andere machen. Wenn CTGs geschrieben wurden, der netten Zimmergenossin bewusst wurde, dass dies jetzt nicht so schön ist, hieß es oft, hast du einen Tipp? Klar kann man ein paar Sachen machen. Viel trinken, sich mal drehen, das Kind wecken und vieles mehr. Aber ich habe immer darauf bestanden, dass sie den Schwestern Bescheid geben sollen, da ich nur eine Mitpatientin bin. Blöder war es, wenn ich die Frauen frisch ins Zimmer gelegt bekam und nicht kannte. Um ja nicht irgendetwas auf die CTGs äußern zu müssen, habe ich in diesen Situationen immer gesagt, ich mache mir jetzt Kopfhörer rein und höre Musik. Oder ich versuche mit Oropax zu schlafen. Es kann echt gruselig sein, dieses langsame Talk zu hören und nichts zu tun, sondern lediglich zu sagen, klingel mal schnell der Schwester. Da habe ich oft gesagt, ich sehe und ich höre jetzt nichts. Einfach, um nicht in einen Konflikt zu geraten. Es gab aber ein paar Schwestern, die mich regelrecht angeflammt haben. Sie geht das gar nichts an. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Dinge. Als ob ich, wenn ich jemand 5 Wochen kenne, fast den ganzen Tag sehe und auch mag, sage, von mir erfährst du nichts, ich gebe dir keinen Tipp, frag die da. Viele Schwestern hingegen zeigten sich am Austausch interessiert und fragten, wie die Dinge anderswo gehandhabt werden und wie ich dies oder das sehe. Und die Tage können dort lang werden, die Nächte sowieso. Und so saßen viele Nachtschwestern bei mir und wir hatten viele tolle Gespräche. Mein Mann bat ich nach 3 Wochen, mir doch unsere kleine Espressomaschine vom Wohnwagen mitzubringen. Denn der Kaffee im Krankenhaus ist leider nicht so gut. Und ich bin eine schreckliche Kaffeetante. Und die 2 Tassen, die ich mir in der Schwangerschaft gönnte, sollten wenigstens schmecken. Tja, so hatte ich nachts noch mehr Besuch von den Schwestern. Frau Doktor, haben Sie nicht so eine tolle Kaffeemaschine da? Natürlich bot ich Ihnen welchen an. Ansonsten versorgten mich mein Mann und meine Jungs mit allem Erdenklichen, was den Aufenthalt irgendwie verbessern konnte. Frisches Obst vom Bauern unterwegs gekauft, Brötchen von zu Hause, Pizza oder einfach nur mit einem gemeinsamen Abendessen auf dem Balkon. So eine Art Familienzeit. Gestört da hat mich nur der lästige Infusionsständer mit dem viel zu kurzen Kabel oder Unterbrechung wegen dem CTG. Typischerweise turnte der Kleine in diesem Moment den Bauch meist aufgeregt herum und die CTGs dauerten umso länger. Meine Jungs waren oft hin und her gerissen zwischen bei Mama sein und nach Hause wollen. Hierher mussten sie mal lange im Auto mitfahren, dann im kleinen Zimmer ohne Privatsphäre hocken, nicht spielen und toben können. Lieber wären sie zu Hause geblieben, hätten dann aber ein schlechtes Gewissen. Außerdem würde die Mama fehlen. Man sah ihnen diesen Zwiespalt an. Oft heulte ich, wenn sie mich zurückließen. Bei diesem weiten Weg konnten sie ja nicht jeden Tag kommen. Mein Mann musste schließlich arbeiten. Manchmal sahen wir es erst nach 3 Tagen wieder. Bei Freunden meiner Familie die gleichen Umstände. 2 bis 3 Stunden mussten sie fahren, nur mit mir einen Kaffee zu trinken. Dann konnten sie noch nicht einmal sicher sein, dass sie nicht am CTG hing oder mich im Kreißsaal befand. Also war ich viel allein mit mir, meinen Gedanken, und umso wichtiger empfand ich die Freundschaften, die dort entstanden sind. Mein Mann und die Jungs haben es zu Hause super geregelt bekommen. Alles lief gut und hat die 3 noch enger aneinander geschweißt. Am Anfang kam es ihnen oft noch ungewohnt vor und der Große rief mich oft heimlich an. Mama, die Oma und der Papa machen das so und so. Stimmt das? Ist das richtig? Diese Anrufe stellte er aber nach knapp 2 Wochen komplett ein. Wir hatten beiden Jungs ein Handy besorgt, damit sie mich jederzeit anrufen können. Oft fand ich mein Konterfei stehend auf dem Esstisch wieder, wo ich den Jungs 1 Stunde bei den Hausaufgaben zuguckte. Oder ich wurde zum Klären gerufen, wenn Jungs sich gestritten hatten und nicht die Oma fragen wollten. Auch den 10. Geburtstag des Großen erlebte ich morgens per Bildtelefonie live, während er Geschenke auspackte und die Kerzen ausblies. Am Abend zuvor hatte ich meinen Mann noch genervt, wie er den Tisch zu decken hätte, damit es auch farblich passte. In den ganzen 5,5 Wochen war ich nur einmal ein paar Stunden zu Hause. Das geschah zur Kommunion der beiden. Ich hatte zuvor abgesprochen, dass ich an diesem Termin dabei sein durfte. Wobei ich sagen muss, dass ich in den Stunden zu Hause überhaupt nicht entspannen konnte. Ich freute mich sogar, anschließend wieder in der Klinik sein zu können. An diesem Tag zu Hause kam mir mein Bauch auch sehr gespannt und prall vor. Mit der Fruchtwassermenge ging es immer auf und ab. Ein paar Tage füllte sich der Bauch und ich sah richtig schwanger aus. Dann gab es durch die Spannung einige Wehen, das Fruchtwasser lief heraus und der Bauch ging wieder zurück. Und da saß ich nun heulend in der Kirche, weil ich einerseits so ergriffen war, weil ich andererseits zu Gott bete, er möge mir den Kleinen noch jetzt nicht zu kurz vor knapp nehmen. Diese Gedanken belasteten mich sehr. Zu denken, ich hab's jetzt schon 3, 4, 8 Wochen geschafft, dann kommt er auf die Welt und stirbt mir doch. Eigentlich hatte der Oberarzt anfangs mit mir besprochen, dass ich die ersten Wochen zu Hause verbringen darf. Wenn das Baby lebensfähig wäre, würde ich für 2 Wochen zur Lungenreifung ins Krankenhaus gehen. Anschließend, wenn es vertretbar wäre, sollte die Betreuung wieder ambulant von zu Hause aus erfolgen. Was soll ich sagen? Daraus wurde nichts. Immer, wirklich jedes Mal. Wenn ich daran erinnerte, doch noch einmal heimgehen zu dürfen, machte der Kleine irgendwelche Faxen. Blutungen, Wehen, Dauerkontraktion oder Anstieg der Entzündungswerte. Natürlich wusste ich, dass dieser Schwangerschaft der Blasensprung so extrem früh stattgefunden hat und der Kleine viele Wochen mit wenig Fruchtwasser auskommen musste. Mir konnte niemand vor der Geburt sagen, wie sich seine Lungen wohl entwickeln würden oder ob er später einmal selbstständig atmen könnte. Daher reagierte ich hypersensibel auf Aussagen der Schwestern und Ärzte. Ich maß den Worten sicher mehr Bedeutung bei als nötig. So sagte eine Nachtschwester mal, na hoffentlich kommt er mal von der Beatmung weg. worüber ich tagelang grübelte. Mein Kleiner, so ein zartes Baby. Seine Brüder gehörten im Bauch auch schon eher zu den Großen und durch den langen Blasensprung konnte der kleine Bauch nicht so gut wachsen. Auch sein Köpfchen sah länglich verformt aus. Außerdem hatte er eine angeborene Hüftluxation, sein größtes Handicap. Der Professor, der mich von Anfang an betreute, sagte, er wird wohl ziemlich verformt und mit Kontrakturen auf die Welt kommen. Es wird ein ganzes Jahr dauern, bis er wieder ganz normal aussieht. Ihm fehlte das Fruchtwasser als Pufferzone über so lange Zeit. So bereitete ich mich auf das Schlimmste vor. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es zerquetscht aussehen würde und nicht dieses babyhaft Süße haben würde. Zwischenzeitlich hatte ich wieder ein paar nette Mädels in meinem Zimmer. Meine erste Zimmergenossin lag, nachdem sie geboren hatte, erneut bei mir. Leider nur ein paar Tage, da es ihr gut ging und sie natürlich auch endlich zu ihrer Familie nach Hause wollte. Aber sie kam mich oft auf einen Kaffee besuchen, nachdem sie ihr Kind auf der Frühchenstation besucht hatte. So bekam ich frühzeitig mit, wie es dort so zuging. Einmal ging ich mit ihr hoch auf die Station. Es überraschte mich, wie voll und eng es war und was für ein Gewusel dort herrschte. In der Mitte gab es einen Bereich, wo gewickelt und versorgt wurde. Von dort gingen auch die kleinen Zimmer ab. Bei meinem Großen und Mittleren gab es damals größere Räume. Die Babys lagen nur zu zweit oder dritt. Man hatte keinen gemeinsamen Bereich. So bekam die Mamas hingegen viel weniger Kontakt und kann nur das Nachbarsbaby. Nach ihr hatte ich wieder eine nette Nachbarin. Sie lag wie ich schon einige Wochen im Krankenhaus. Mit ihr hatte ich ausgemacht, dass sie zu mir zieht, wenn es möglich sei. Auch diese Kombination erwies sich als super und wir haben viel zusammen erlebt. Zündungswerte, die hoch und runter gingen, stundenlange CTGs, Männer, die Pizza und Leberkäsebrötchen mitbrachten und dann noch die Namensgebung ihres Kindes. Den Namen unseres Kleinen hatten die Großen sich bereits in der 14. Woche, nachdem das Geschlecht bekannt wurde, überlegt und dann beschlossen. Tja, und dabei blieb es. Bei den Großen waren wir damals echt spät dran. Jedes Mal haben wir uns den Namen erst im Krankenhaus kurz vor der Entbindung überlegt. Daher kam mir die ganze Situation so bekannt vor. Der Name des Kindes ist natürlich wichtig. Man möchte auf keinen Fall falsch liegen oder schlecht gewählt haben. Ihr Kind kam bald auf die Welt und so hatte ich auf ein neues eine Wöchnerin bei mir liegen, deren Tagesablauf ganz anders ist als der einer Schwangeren. Bei den Schwangeren sind es quasi vielen CTGs, die den Tag gliedern. Ab und zu gibt es etwas zu essen und es findet eine Visite statt. Die Wöchnerinnen sind viel unterwegs, möchten bei ihren Kindern sein. Und dann wollen auch noch so viele Personen etwas von einem. Standesbeamte, Physiotherapeuten, Stillberaterin, Kinderärzte, um nur einige zu nennen. Da man sein Kind schließlich nicht bei sich hat, muss die Mutter mich per Pumpe raus, mit dem Fläschchen rüber auf die Intensivstation und dann mittels Sonde rein ins Kind. Ein ziemlich großer Aufwand für etwas, was die Natur so bequem und kuschelig für uns eingerichtet hat. Das Stillen. Das Stillen ist das Beste für Mutter und Kind. Für Frühchen sowieso. Perfekt angepasst, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und immer da, wenn es klappt. Viele Frauen sind am Anfang total gehemmt gegenüber der Pumpe. Das kommt durch das Aussehen, die Geräusche, dieses maschinelle Saugen. Absolut unsexy. Man kommt sich wie eine kleine Milchkuh vor. Tja, und wenn dann auch noch die Stillberaterin kommt, einem unsensibel das Oberteil runterzieht, die Brust ohne zu fragen die Hand nimmt und drückt, um zu sehen, ob schon Milch kommt, ist es ganz vorbei. Da frage ich mich schon, ob man eigentlich abgeschreckt werden soll. Auch hier Privatsphäre, fehl am Platz. Ein Paravent wäre echt angebracht. Natürlich gibt es von Klinik zu Klinik gewisse Unterschiede, aber manches könnte man schon besser machen. Nachdem die Stillberaterin, heute auch Laktationsberaterin genannt, einem alles gezeigt hat, kamen die Schwestern regelmäßig, um Pump, Stillzeiten und die Milchmengen zu kontrollieren. Heute, 10 Jahre nach meiner ersten Geburt, kommt mir alles viel strenger und dogmatischer mit der Stillerei vor. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin eine absolute und überzeugte Muttermilchbar. Ich finde, es gibt nichts Besseres für ein Kind, als Muttermilch zu bekommen. Aber was da teilweise heute veranstaltet wird, schreckt Frauen oft ab. Als ob es keinen Alternativweg oder einen persönlichen Spielraum gäbe. Es gibt Pläne, wann und wie lange gepumpt werden muss. Man soll sich noch rechtfertigen, warum man nachts lieber mal geschlafen hat, als um 3 Uhr Milch zu pumpen. Und das hatte ich in den letzten Jahren deutlich verschärft und ist mir auch in der Praxis durchaus mitgeteilt worden. Es gibt Frauen, die lieber gar nicht stillen, als sich rechtfertigen zu müssen, warum sie stillen und ab und zu ein Fläschchen geben. Nämlich, damit man das Kind vielleicht mal 3 Stunden bei Oma oder Papa lassen kann. Diesen Frauen wird gar nicht die Möglichkeit dazu mich erklärt, als ob es nur ganz oder gar nicht gäbe und wehe, gar nicht wird gewählt. Lieber mal die Frauen unterstützen, Hilfe anbieten und für Intimität sorgen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Frau Dr. Med. Daniela Oltersdorf, das Drei-Frühchen-Buch. Eine Frauenärztin, die selber drei Frühchen bekam und zum dritten, das war ein besonderes, frühzeitiges Frühchen, ein Buch geschrieben hat. Wir haben im ersten Kapitel über die Vorbereitungsphase gehört und ich glaube, jetzt geht's weiter mit der Intensivstation.
Genau, ich lese jetzt einen Teil von der Intensivstation, das ja jede Frühchenmama früher oder später kennenlernen muss. Und so ist es uns gegangen, auf der Intensivstation. Die Intensivstation ist nicht frei zugänglich wie andere Stationen. Man muss klingeln und sich anmelden, um hereingelassen zu werden. Die Schwester fuhr mich bis in das Zimmer vom Kleinen. Er lag im ersten Zimmer links, sein Inkubator befand sich ganz rechts. Ich stand auf und ging zu ihm. So ein kleines Baby, so viele Kabel und Monitore drumherum, so zart und zerbrechlich. Ich schaute ihn ganz genau an, versuchte Ähnlichkeit mit seinen Brüdern zu finden, eine Verbindung, ein Erkennen, und dann sah ich seine Füßchen, genau wie die seiner Brüder, genau die gleichen Füße, die Zehe mit der großen Lücke zwischen dem ersten und zweiten Zeh, wie meine Mama und ich, erblich. Das Ohrenhängsel und das an der Wange sah ich auch. Das in der Wange verfärbte sich bereits bläulich, ein Zeichen dafür, dass es wohl absterben würde. Dann betrat die zuständige Kinderärztin den Raum, um mich über den Stand der Dinge zu informieren. Das Ohranhängsel und jenes an der Wange haben Sie ja bereits gesehen. Das kann ein Zeichen eines genetischen Fehlers sein. Dann kommt doch hinzu, dass er so eine große Lücke zwischen den Zehen hat, eine Sandalenfurche, ein Zeichen eines Down-Syndroms. Und die Fingerchen sind auch irgendwie lang.
Was? Was sollte das? Ich dachte, sie kommt jetzt zu mir und sagt, hey, Glückwunsch, er hat es geschafft. Er hat die Plazenta-Lösung und den langen Blasensprung überlebt. Er ist an Kabeln und Schläuchen, aber er ist noch bei uns. So etwas in der Art. Und diese Füße, die haben wir alle. Daran habe ich ihn als meinen Sohn erkannt und mich darüber gefreut. Damals beim Großen kam ich nämlich in sein Zimmer und er kam mir fremd vor. Ich habe ihn nicht erkannt. Das hat mich erschreckt, denn man hätte mir auch ein anderes Kind hinlegen können. Und so sagte ich ihr nur, dass das unsere Füße sind und ich in der Schwangerschaft den Bluttest auf die häufigsten chromosomalen Fehlbildungen gemacht hatte. Klar, sie wollten nichts übersehen, aber gleich so mit der Tür ins Haus zu fallen? Eine der Intensivschwestern nahm mich kurz darauf beiseite und sagte, lassen Sie den Kleinen mal einknautschen, dann sieht alles anders aus. Sie fand, der Kleine mache es gut. Er ließe sich beatmen, hatte keine Abfälle gemacht und man würde die Hochfrequentbeatmung auf eine normale Beatmung umstellen. Die ersten Untersuchungen verliefen zufriedenstellend. Der Ultraschall vom Gehirn zeigte weder Auffälligkeiten noch Blutungen, auch Herz und Lunge waren soweit in Ordnung. Allerdings hat er bereits im Operationssaal eine Bluttransfusion erhalten, da wir beide durch die Plazenta-Lösung so viel Blut verloren hatten. Glücklicherweise bekamen die Kinderärzte meine Vermutung mit der vorzeitigen Plazenta-Lösung mit und waren direkt mit Blutkonserven in den OP gekommen. Ansonsten musste er die üblichen Medikamente eines Frühchens einnehmen. Eisen, Jodid, Koffein, Vitamin D, Vitamin K, Cortison, Antibiotika und Schmerzmittel. Die Schmerzmittel erhielt er aufgrund der Fehlstellung seines Beines. Sobald man das rechte Beinchen berührte, weinte er vor Schmerzen. Das zu sehen war so schrecklich für mich. Ich konnte ja nichts daran ändern, ihn nur durch die Scheibe trösten oder mit meiner Hand streicheln. Tat mir so, so leid. Auch der Rest seiner Gliedmaßen mussten ihm wehgetan haben. Sie hatten alle eine leichte Kontraktur. Das heißt, sie waren etwas steif durch den mangelnden Platz in meinem Bauch. Daher mussten sie in den folgenden Wochen durch Physiotherapie gedehnt und gestreckt werden. Das funktionierte erstaunlich gut. Bis auf seine schlimme Hüfte konnte er die Arme und das linke Bein bald gut bewegen. Auch sein rechtes Bein wurde mit der Zeit etwas mobiler, nur saß es eben immer noch an der falschen Stelle und konnte noch nicht mittels Spreizhose behandelt werden. Dafür war er schlichtweg zu klein. Ich blieb eine Stunde da und ließ mich danach wieder auf Station fahren. Es war nämlich ziemlich anstrengend, vorne rübergebeugt im Rollstuhl den Inkubator zu schauen. Die Naht schmerzte durch diese Haltung noch mehr als sonst und ich musste mich kurz ausstrecken. Die Liegestühle zum Känguru sind da deutlich bequemer, aber so weit waren wir noch lange nicht. Um die Bindung zu fördern, bekommen die Eltern ihre Kleinen meist früh nach der Geburt zum Känguru raus. Aber dazu müssen sie soweit stabil sein und die Situation auf Station muss es zulassen. Die Schwestern können ein beatmetes Kind nicht herausgeben, wenn der Bär steppt und noch weitere Zugänge aus dem Kreißsaal zu erwarten sind. Mir war das absolut klar und ich wollte auch für mein Kind die optimale Betreuung. Leider sind manche Eltern echt indolent und machen Theater, wenn das Känguru nicht klappt oder verschoben werden muss. Als ob man uns absichtlich von unseren Kindern fernhalten möchte. Auf mein Zimmer zurück streckte ich mich erst in meinem Bett aus. Da der Kaiserschnitt und der Blutverlust deutlich zu spüren waren, bekam ich eine Eiseninfusion. Leider lagen meine Jungs nach den Geburten nie in kleinen Bettchen neben mir, sondern in der Kinderklinik auf einer anderen Station. Daher verbrachte ich mein Frühwochenbett nicht im Bett, sondern auf den Beinen und auf Besucherstühlen neben einem Inkubator. Wochenbett heißt nicht umsonst Bett. Man muss es ja nicht tagelang hüten, aber so ein bisschen. Der Große kam spontan auf die Welt, weshalb ich mich körperlich auch deutlich fitter fühlte. Doch selbst da spürte ich meinen Beckenboden, die Naht und dass sich der Bauch noch so weich anfühlte. Kaum lag ich in meinem Bett, kamen sie auch schon alle. Physiotherapeuten, die Schwestern zur Blutabnahme, die Visite und meine Freundin, die Stillberaterin, die ich sofort wieder wegschickte. Ich hatte echt genug Erfahrung. Die Schwester ging, jedoch nicht ohne mir die Infozettel bezüglich Stillzeiten, Hygienemaßnahmen und Aufbewahrung der Muttermilch zu geben. Man sollte am ersten Tag wirklich 10 bis 12 Mal pumpen, auch nachts. Das muss ich gestehen, habe ich nie gemacht. Ich wusste, ich hatte immer genug Milch. Bei weiteren Schwangerschaften ist der Milchanschuss früher und die Produktion kommt eher in Gang. Da habe ich bewusst nachts nicht gepumpt und das auch bei den Großen nicht gemacht. Also abends um 23 Uhr das letzte Mal und morgens zwischen 6 und 7 Uhr dann wieder. Ich wollte meine Nächte, solange es noch möglich war, mit Schlafen verbringen. Wer allerdings Probleme mit dem In-Gang-Kommen der Milch hat, pumpt bitte einmal nachts. Eventuell kann man es mit einem Toilettengang verbinden. Auch die Versorgung der Milch und die Hygienemaßnahmen haben sich etwas geändert. Jetzt musste die Brustwarze vorher mit destilliertem Wasser und sterilen Tupfern abgewischt werden. Dafür durfte die abgepumpte Muttermilch ein paar Stunden bei Raumtemperatur draußen stehen bleiben. Selbstverständlich passte ich mich den neuen Gegebenheiten an. Bei dem Blatt mit den Pumpzeiten sah man deutlich, wie viel Milch schon in der Schwangerschaft gebildet war. Am ersten Tag ließ ich daher Milch abpumpen, dann 1 bis 2 Tage kaum etwas und erst bei Milchanschuss am 3. oder 4. Tag schlagartig wieder viel Milch. Aber keine Angst, die Frühchen benötigen wirklich noch wenig Milch und oft reicht die Muttermilch schon von Anfang an. Nach dem erneuten Abpumpen kam die Physiotherapeutin. Da ich einen Notkaiserschnitt gehabt hatte, verspürte ich ziemliche Nacken- und Rückenschmerzen. Sie versuchte es mit Massage und Mobilisation zu verbessern. Das Wasser in meinen Beinen wollte sie am nächsten Tag mit einer Lymphdrainage in Angriff nehmen. Anschließend kam nochmals Besuch und ich wunderte mich nicht mehr, warum meine Zimmergenossin so viel im Zimmer und gefühlt so wenig bei ihren Kleinen auf der Intensivstation waren. Man kam ja schier nicht weg. Auf der Neonatologie war zwischen 13 und 15 Uhr Mittagspause, der man seine Kleinen nicht besuchen konnte. Wenn man es vor dem Mittagessen nicht mehr geschafft hatte, ging es erst nach der Mittagspause. Meine Lieben wollten selbstverständlich auch vorbeikommen und wir planten schon einmal die nächsten Tage. Montag wäre wieder Schule und der Urlaub meines Mannes vorbei. Glücklicherweise konnte meine Mama noch ein paar Tage zu uns kommen, bis ich endlich zu Hause wäre. Für die Omas war meine 5 Wochen Krankenaufenthalt auch anstrengend, da sie sich tagsüber neben ihrem eigenen Haushalt um die Jungs kümmern mussten. Meine Mama wohnte von Montagmorgen bis Freitagnachmittag bei uns und fuhr dann zu sich nach Hause. In so einem Fall hätte man auch die Möglichkeit gehabt, eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse zu beantragen. Aber das wollte meine Familie nicht. Sie wollten lieber für sich bleiben, keine fremde Person im Hause haben. Wenn Mama krank ist oder ausfällt, kann man sich bei der Krankenkasse melden und über eine Bestätigung der Ärzte oder Station dies organisieren. Die Sozialarbeiter im Krankenhaus, die ich bei meiner Aufzählung total vergessen habe, kümmern sich auch darum und waren sehr hilfsbereit. Als meine Lieben kamen, freute ich mich sehr, jetzt glücklich vereint zu sein. Es war zwar lange noch nicht gut oder gar perfekt, aber die Zeit der Ungewissheit war endlich vorüber. Außerdem durften die Jungs heute mit auf die Intensivstation zu ihrem Bruder. Generell bestand in diesem Hause die Möglichkeit, dass Geschwisterkinder mit rein durften, allerdings erst nach einem Check-up vom diensthabenden Arzt und einem kompletten Impfstatus. Die Tochter einer Mama von hier fehlte die Windpockenimpfung und daher durfte sie nicht auf die Intensivstation zu ihrem Geschwisterchen. Gerade für den Großen bedeutete es sehr viel, den Kleinen zu sehen, da er in der Schwangerschaft genau mitbekommen hatte, wie viel Sorgen ich mir gemacht hatte. Er fragte oft, wenn er jetzt kommt, überlebt er dann? Und wie sieht er so klein aus? Ich musste ihm immer ehrlich antworten, leider. Es durften immer 2 Personen beim Baby sein, entweder mein Mann und ich, mit einem der Jungs und die anderen beiden warteten vor der Tür. Wenn wir heute Videos vom ersten Zusammensehen der Kinder sehen, kommen uns jetzt noch die Tränen. Diese großen, tapferen Jungs, der kleine Mini-Bruder, durch die Glasscheibe getrennt. Es gab zahlreiche Kabel und Schläuche, sodass sie auch viele Hemmungen hatten, reinzugreifen und zu streicheln. Er sah noch so verloren klein aus, wie ein zu früh aus dem Nest gefallenes Vögelchen. wie die großen Kontakt zu ihm aufnahmen, ihm Lieder sang und Geschichten von zu Hause erzählten. Leider gab es für sie nur einmal pro Woche die Möglichkeit, den Bruder zu sehen. An den vielen, vielen anderen Tagen saßen sie draußen vor der Station und lasen oder spielten stundenlang allein. Aber das klappte schlichtweg nicht, da keiner der Ärzte Zeit hatte, sie anzusehen, um zu überprüfen, ob sie gesund sind. Da nutzte es auch nichts, dass wir selbst Ärzte waren. In solchen Momenten war die Enttäuschung natürlich riesig. Manchmal hatten sie auch keine Lust, schon wieder so lange im Auto zu sitzen. Dann vor der Intensivstation zu warten, wieder eine Stunde heimzufahren und doch nichts vom Bruder gehabt zu haben. Dann ging es lieber zu Freunden oder auch zu Oma, was mir wiederum ein schlechtes Gewissen bereitete, da ich mich nachmittags für den Kleinen entscheiden musste und nicht für die Großen. Natürlich gab es auch Momente, da hielten sie die Situation in dem Intensivzimmer nicht aus. Wenn der Monitor ständig piepste, da die Atem- oder Herzfrequenz nicht stimmte, wollte der Große oft lieber draußen warten. Er hatte Angst um seinen Bruder. Oder wenn sie die Worte »Jetzt gibt es eine Notsektion« hörten, drückten sie sich ganz eng an die Wand, um in der Notsituation nicht im Weg zu stehen. Da wurde mir nochmals mehr bewusst, wie traumatisch sich das Ganze auf die Kinder anfühlen musste. Mein Mann und ich gehörten ja leider zu den erfahrenen frühen Eltern. Wir kannten die piepsenden Monitore, die Hektik, blasse Eltern und weinende Minibabys. Uns schockte das beim dritten Kind nicht mehr so sehr, wie wenn es das erste Kind gewesen wäre. Beim Großen durften wir einen soften Start genießen, keine Intensivstation, sondern nur Frühchen. Eigentlich sollte er am zweiten Tag zu mir auf die Wöchnerinstation verlegt werden, da er sich so gut machte. Dann bekam er aber Gelbsucht und eine Trinkschwäche. So musste er doch weiterhin auf der Frühchenstation bleiben, weil eine Magensonde zur Ernährung nötig wurde. Da der Große nun doch nicht auf mein Zimmer verlegt wurde und ich mich nach der Geburt gut fühlte und im gleichen Ort wohnte, in dem das Krankenhaus lag, ließ ich mich entlassen. Es war jedoch möglich, sich im Babyzimmer eine Liege aufzustellen, um dort zu schlafen. So könnte ich näher beim Großen sein und versuchte das. Genau eine Nacht. Furchtbar. Ich tat kein Auge zu. Ständig piepste etwas. Der Große lag unter der UV-Lampe, sodass das Zimmer nachts taghell erschien. Außerdem hatte das letzte Zimmer Richtung Kreißsaal und immer wieder holten die Ärzte ein Baby von dort ab. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert und eine Schwester schickte mich nach Hause, nachdem sie mich gesehen hatte. Sie versuchte mir auch mein schlechtes Gewissen zu nehmen und meinte, ich sei doch sonst den Rest des Tages da. Und wirklich, von früh bis spät wachte ich neben seinem Bettchen und ging nur zum Essen und Pumpen aus seinem Zimmer. Das erste Wochenbett auf dem Hocker neben dem Inkubator. Beim zweiten machten wir uns von vornherein bewusst, dass er auf die Intensivstation musste und auch beatmet sein würde, ganz im Gegensatz zum Großen. Die Schwangerschaftswoche selbst war eine ganz andere, viel früher, und wir wussten, dass ein echt kleiner Kerl herauskäme, welches sehr schwer haben würde. Die ganze Tragweite war mir am Anfang zum Glück nicht bewusst, und das, obwohl ich Frauenärztin bin. Die Kinderärzte hatten große Probleme, ihn zu beatmen. Die Lunge entfaltete sich nach der Geburt sehr schlecht, wohl durch den Blasensprung bedingt. Sie mussten ihm viele Medikamente und eine besondere Beatmung geben. Das erfuhr ich schon nachts von meinem Mann, aber ich litt noch unter dem Medikament, dass ich es nicht realisierte. Bei ihm hatte ich einen Kaiserschnitt und ich fühlte mich wirklich nicht so, als könnte ich gleich am nächsten Tag nach Hause gehen. Durch meine Erfahrung beim Großen war mir allerdings klar, dass ich auf keinen Fall bei ihm schlafen würde. Das ging auch nicht, da ich ein 19 Monate altes Kleinkind daheim hatte.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Frau Dr. Med. Daniela Oldersdorf. Und jetzt habe ich noch eine Frage zur Musik an die Frau Oldersdorf. Vorhin haben wir gehört, die Gruppe Lasse. Und jetzt kommt Hermann und Brigante. Das sind nicht Dinge, die unbedingt bekannt sind. Warum diese Musik?
Genau, das ist der Patenonkel vom Großen und vom Kleinen. Das ist der Holger Hermann, der beste Freund von meinem Mann, den ich auch schon viele, viele, viele Jahre kenne. Es sind über 20 mittlerweile, so lange kenne ich meinen Mann auch schon. Und genau, er ist nebenbei und Musiker und hat ganz tolle Lieder geschrieben. Und wir haben aus seinem ersten Album Lasse, das ist sein Künstlername, einen Titel gehört und hören jetzt aus dem Kombi-Album Hermann und Brigante, sein Nachname, und von seinem Mitmusiker einen gemischten Titel, einmal Englisch und einmal Italienisch, der uns auch sehr, sehr gut gefällt. Und da es eben der Patenonkel ist, haben wir gedacht, es würde sehr gut passen, die Musik von ihm heute zu spielen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Med. Daniela Oldersdorf. Das Drei-Frühchen-Buch. Und nun die letzte Phase zu Hause.
Genau. Ich steige ein, wo der Kleine ein paar Monate zu Hause war und wir zur Nachsorge mussten. Also Frühchen werden ja nachgesorgt. Jede Mama kennt das von den U-Untersuchungen, die in regelmäßigen Abständen gemacht werden, ob das Kind gut wächst, ob sich alles normal verhält. Und bei den Frühchen gibt es noch die speziellen Nachuntersuchungen von der Klinik. Und da stellte man eben fest, dass der Kleine einen sehr starken Eisenmangel hatte. Da sich der Eisenmangel so deutlich zeigte, beschloss ich nun doch langsam mit der Beikost zu beginnen. Da er bisher voll gestillt wurde, erhielt er, im Gegensatz zu den Flaschenkindern, kaum Eisen über die Muttermilch. Dem Milchpulver konnte man schließlich Eisen zusetzen, im Gegensatz zu eher eisenarm Muttermilch. Der Kleine war nun 7,5, korrigiert 5 Monate alt. Eigentlich wollte ich noch einen Monat warten, bevor der Kleine seinen ersten Möhrenbrei bekäme. Der Große hat seinen ersten Möhrenbrei mit 6 Monaten bekommen und stellte sich danach als das totale Breibaby heraus. Bei ihm fing ich ganz klassisch und nach Plan an. Wie ich schon beschrieben hatte, hielt ich mich beim Ersten noch ganz streng an Vorschriften. Das heißt, wenn Mann angeblich auf diese Art zufütterte, dann habe ich das auch so gemacht. Im Nachhinein ist das verständlich. Irgendwie muss man ja beginnen und wissen, wie man weiter vorgeht. Aber so streng sein und mir selbst Druck machen, das würde ich nicht noch einmal. Damals gab es am ersten Tag 3 Löffel Möhrenbrei, am zweiten Tag 4 Löffel und so weiter, bis am Ende der ersten Woche maximal 10 Löffel gegessen werden durften. In der zweiten Woche wurde die Menge gesteigert und erst danach kamen Kartoffeln in Woche 3, Fleisch in Woche 4 und zuletzt das Öl hinzu. Anschließend wurde noch gestillt, bis die Mahlzeit nach 5 Wochen komplett war. Dann gab es nur noch Wasser aus einer trinkleeren Flasche oder einem Becher zu diesen Mahlzeiten. Das ist jetzt 12 Jahre her. Der Abendbrei ersetzt als zweite eingeführte Mahlzeit die Muttermilch. Hier entschloss ich mich zur milchfreien Variante mit Getreide, Wasser, Obst und Mandelmus. Das hat er total abgelehnt, könnte man sagen. Er sperrte seinen Mund auf, als er mich mit dem Essen sah. Er probierte, aber spuckte alles im hohen Bogen wieder aus und brüllte mich an, was ich mir erdreisten würde, ihm anzubieten. Also stillte ich ihn und versuchte es am nächsten Abend noch einmal. Das gleiche Spiel. Wieder Gebrüll und Verweigerung. Ich überlegte, ob es vielleicht an der Tageszeit und nicht nur an der Breiart lag. Daher fütterte ich ihm am kommenden Abend seinen geliebten Gemüsebrei. Dieser wurde freudig verdrückt und so bekam er zweimal am Tag ein Gemüsefleischbrei. Natürlich machte ich mir Gedanken, ob ihm das Getreide nicht fehlen würde. Ich versuchte es ein paar Wochen später nochmals mit einer fertigen Milchgetreidebreimischung. Zugegeben, die fertigen Breie schmecken süßer und der Milchgeschmack rundet das Essen besser ab. Aber es war nichts zu machen, denn auch dieser Brei wurde angebrüllt und ausgespuckt. Da musste ich wohl akzeptieren, dass es nicht so schön nach Plan lief. Die nächste Milchmahlzeit, die es zu ersetzen gab, war das nachmittägliche Stillen. Hier stand ein Obstgetreidebrei auf dem Plan. Auch dieser, wie konnte es anders sein, wurde abgelehnt. Gut, er war eben kein Getreidekind. Hier akzeptierte es reines Apfelmus. Es dürfte noch Bananen und Birne drin sein. Später ganz weiche Williams-Christbirne, aber auch nur diese Sorte. Da wurde mir plötzlich klar, dass das Stillen ziemlich perfekt gewesen war. Immer da, immer warm und immer lecker. Er aß nachmittags eher wenig. Das Mittagessen sättigte ihn gut bis zum Abendessen um 19 Uhr. Die letzte Mahlzeit, die ungefähr mit 10 oder 11 Monaten eingeführt wird, ist das Frühstück. Der nachts bis ungefähr 5 Uhr durchschlief und danach noch einmal gestillt wurde, hielt er gut durch, bis wir gemeinsam frühstückten. Er wachte meist gegen 8 Uhr auf, wir zogen uns an und setzten uns gemeinsam an den Tisch. Hier aß er, glücklicherweise mit vielen Zähnen ausgestattet, kleingeschnittenes Butterbrot, Toast mit Frischkäse, Hartkäse und welch ein Wunder ein Kindermüsli, welches hauptsächlich aus ganz feinen Haferflocken bestand. Manchmal rührte ich es in Milch, manchmal auch in Joghurt ein. So hatte er doch noch sein Getreide. Anschließend stillte ich ihn, bis er mit 13 Monaten nicht mehr nach der Brust verlangte. Wenn er nachts wach wurde, bute ich ihm Tee an, den er gut akzeptierte. Als er größer wurde, pürierte ich den Brei nicht mehr, sondern zerdrückte nur grob das Gemüse. Ab diesem Moment fing er an, manches Gemüse abzulehnen. Meine Mutter hatte ganz stolze Oma im Frühjahr für den Großen ganz viele neue Obststräucher gepflanzt, damit er im Sommer davon naschen könne. Leider mochte er nichts von alledem. Keine Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren. Dabei lieben kleine Kinder auf winziges Obst, dass sie sich selbstständig in den Mund stecken können. Dieses Einsammeln mit dem Pinzettengriff ist auch wichtig für die Feinmotorik. So mussten die armen Sträucher warten, bis 2 Sommer später der Mittlere sie leerfutterte. Der Mittlere fing deutlich früher an, sich für Essen zu interessieren. Er saß bei den Mahlzeiten immer mit am Tisch und verlangte schon früh nach einem Stück Brotrinde zum Nagen. Beim Großen hätte ich mir noch ins Hemd gemacht, ihm vor der Einführung der Beikost böses Weizen zu geben. Der Mittlere allerdings veranstaltete so ein Theater, bis ich endlich nachgab. Dann lutschte er zufrieden auf einer Brotrinde herum. Bei ihm startete ich mit der Beikost, als er 6 Monate daheim war. Ich nahm diesen Heimgehmoment immer als guten Anhaltspunkt für meine Berechnungen. Wann zu impfen war, wann welche Milchmahlzeit ersetzt wurde und für solche Entwicklungsschritte wie Krabbeln, Sitzen und Laufen. So startete ich wieder vor mit Möhre, dann Kartoffel, Fleisch und Öl. Er freute sich übers Essen und futterte gleich drauf los. Anschließend versuchte ich es mit Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi. Auf Pastinake verzichteten wir, da diese abführend wirkt. Abends bereitete ich ihm einen Getreidebrei mit Mandelmus zu, den er klaglos aß. Richtig gut geschmeckt hatte ihm nur die Fertigbrei-Milch. Diese nahm ich ab und zu mit, wenn wir unterwegs waren. Dafür war dieser Brei sehr praktisch. Man benötigt nur heißes Wasser und er konnte schnell angerührt werden. Gläschen kaufte ich ganz selten. Beim mittleren als Zwischenmahlzeit, um den Nachmittagsbrei zu ersetzen. Nachmittags aß er ebenfalls problemlos den Obstgetreidebrei, wobei auch er kaum Hunger hatte und ihm etwas Obst reichte. Er stellte sich als ganz großer Obstesser heraus. Alles, was auf den Tisch kam, wurde gegessen, im Gegensatz zum Großen. Beim Frühstück schmeckte ihm das gleiche wie dem großen Bruder. Auch ihn stillte ich morgens und abends zum Einschlafen. Morgens verlangte er nach einem ausreichenden Frühstück nicht mehr nach Milch, sondern trank Tee oder die geliebte Fenchel-Tee-Apfelsaftmischung. Als Zwischensnack am Vormittag reichte ihm oft ein Stück Obst oder ein Früchteriegel, beziehungsweise wir aßen einfach zeitig um 12.30 Uhr. Also setzte ich beim Kleinen ganz klassisch auf meine Möhren und fütterte ihm den ersten Löffel. Nix war's. Er presste die Lippen zusammen und verweigerte sich, jeden Tag aufs Neue. Manchmal schafften es kleine Atome Möhrenbrei in seinen Mund, aber im Großen und Ganzen war es nach Tagen vielleicht ein kompletter Löffel, den er geschluckt hatte. Er wollte einfach nichts vom Löffel essen. Als wir ihn abends auf den Schoß hatten, gab ich ihm kleine Stückchen Brot direkt von meinen Fingern. Das sperrte den Mund auf und aß diese. Also versuchte ich bei ihm das derzeit angesagte Baby-led Weaning. Eigentlich war das nicht mein Plan gewesen. Ich fand das mit dem Brei gut und dass jeden Monat eine Stillmahlzeit ersetzt werden würde. Daran ließ ich nichts aussetzen. Allerdings dachte ich mir, etwas weniger streng oder rigoros vorzugehen. Ich hatte die Jungs nach dem Ersetzen der Mahlzeit nicht mehr gestillt, selbst wenn ich eigentlich kein Problem damit gehabt hätte, ab und zu noch die Brust zu geben. Aber ich dachte, das macht man so. So bekam der Kleine gekochtes Gemüse in die Hand gedrückt, welches er doch tatsächlich mit Wonne aß. Brokkoli, Karotte, Kartoffeln. Brot und Banane favorisierte er. Manchmal half ich ihm und führte das Essen zum Mund. Ich hatte mir das Baby-Led-Weaning bewusst am Anfang nicht durchgelesen. Ich wollte mich nicht schon wieder einschränken, sondern nach Gefühl vorgehen, so wie ich dachte, und wollte nicht wieder irgendeinem Plan folgen. Hauptsächlich wurde er gestillt, aber wenn wir gemeinsam am Tisch saßen, bekam er von dem, was wir aßen. Viel Gemüse und Brot, auch das Innere eines Brötchens, Banane konnte er selbst halten. Ich glaube, das fand er richtig gut. Später wurde mir auch klar, warum er nichts vom Löffel wollte. Er hielt ja immer die ekligen Eisentropfen Vitamin D. Für ihn bedeutete Löffel gleich Bäh. Selbstverständlich bekam er keine gewürzten Speisen. Aber weiche Nudeln oder in Streifen geschnittenes Gemüse ging problemlos. Da er durch die Tübinger Schiene seine Beine nicht trainieren konnte, weder das Liegen im Bauch oder Seitenlage noch das Drehen auf dem Bauch, hatte er nur seine Händchen zum Üben und wurde richtig geschickt damit. Mit korrigierten 7,5 Monaten aß er daher komplett selbstständig. Ich hatte keinen weiteren Breiversuch mehr unternommen. Wozu auch? Er aß allein, von allem etwas und bestimmte selbst wie viel davon. Auch kalte oder harte Sachen wie Gurke und Hartkäse mochte er. Diese Lebensmittel konnte er, zahnlos wie er war, gut auf den Kauleisten abbeißen. Der Zahndurchbruch erfolgte bei ihm eher spät, im Gegensatz zu seinen Brüdern, die mit korrigierten 5 Monaten die ersten und mit 2 Jahren schließlich alle Zähne hatten. Er hingegen bekam seine ersten Zähne mit 10 Monaten, was ihn nicht davon abhielt, Pizza, Pommes und andere erwachsene Dinge zu essen. Von einer Hebamme aus meiner alten Klinik kam der Spruch, stillen bis zur Pizza, und da ist echt was dran. Er zeigte auf die Dinge, die er essen wollte und sagte, die da. Er probiert doch gerne aus. Noch heute sitzt er bei mir in der Küche auf der Arbeitsplatte, wenn ich am Kochen bin. Er nimmt sich alles, was ich gerade klein schneide. Da kann man eine rohe Zwiebel, ein Pilz oder eine Lauchstange dabei sein. Natürlich wird auch manches wieder ausgespuckt, was ihm doch nicht schmeckt. Oder schüttelt den Kopf und ich nehme es ihm ab. Ganz am Ende unseres Umgewöhnens auf normale Kost habe ich doch nochmal nachgelesen, wie das mit dem Baby-led Weaning funktioniert. Wir lagen intuitiv gar nicht schlecht. Man fängt mit 6 Monaten an, vorher klappt das mit der Motorik noch nicht und setzt das Baby aufrecht hin. Man bietet ihm verschiedene Speisen auf einem Teller an und es soll sich selbst bedienen. Zunächst gekocht, weich und in Streifen geschnitten. Man füttert es nicht. Hier machen die Anhänger des Baby-Led Weaning auch keinen Unterschied zwischen Anfängerkost und Lebensmittel, die erst später oder mit einem Jahr gegeben werden sollten. Zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen oder blähende Speisen wie Lauch und Zwiebeln. Bei ihnen lautet die Devise: Alles, was die Erwachsenen am Tisch haben, darf das Baby probieren. Früher hieß es, dass man zwecks der Allergieprophylaxe immer nur ein neues Lebensmittel einführen sollte. Allergene Lebensmittel wie Fisch und Eier sollten nicht zu früh gegeben werden. Heute gilt die Meinung, dass das spätere Einführen dieser Nahrungsmittel keinen Schutz vor Allergien darstellt. Viele Studien haben auch ergeben, dass die Vielzahl in der Ernährung die Bereitschaft der Kinder erhöht, später neue Lebensmittel zu akzeptieren. Das ist für viele Eltern mit mehreren Kindern natürlich verwirrend. Erst machst du so und nur so. 10 Jahre später plötzlich ganz anders. Da musst du dir noch den Kopf zerbrechen, ob du deine großen Kinder vielleicht verdorben hast. Als mich meine Mädels aus der Klinikzeit fragten, wie ich das mit der Beikost gemacht habe, erzählte ich natürlich und gab meine Aufschriebe weiter. Ich sagte aber auch gleich dazu, dass heute ganz andere Dinge en vogue sind. Bei dem Großen wurde damals Kürbis, Petersilienwurzel und Pastinake als Gemüse für den Brei empfohlen. Sorten, die sich meiner Küche überhaupt nicht fanden. Warum soll ich meinen Kindern etwas geben, was wir nicht aßen, beziehungsweise sie beim Umstieg auf die Familienkost nicht mehr bekämen? Als gute Mama probierte ich das trotzdem aus und muss sagen, Pastinake mag ich nicht und für die Petersilienwurzel fand ich auch keine Verwendung. Nur der Kürbis ist uns geblieben. Wir essen ihn alle sehr gern, am besten in Streifen geschnitten und aus dem Ofen.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Dr. Med. Daniela Oltersdorf, das Drei-Frühchen-Buch. Als verantwortlicher Redakteur habe ich, Rüdiger Wolf, sie durch die Sendung geführt. Die nächste Lesebühne kommt erst im nächsten Jahr. Wir machen eine kleine Winterpause. Bis dahin.